like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I'll see all the goodness of God. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so, so.
So, ich begrüße euch sehr herzlich heute mit einem Palmwedel, denn heute ist Palmsonntag. Aber das habt ihr vielleicht schon sowieso erkannt an dieser ausdrucksstarken Deko heute, die sehr viele Symbole enthält. Palmsonntag, wir erinnern uns daran, Jesus ist auf einem Esel in die Stadt Jerusalem hineingeritten. Und ich stelle mir das so vor, dass die Leute weder gedacht haben, oh, jetzt muss ich mich schnell noch duschen und umziehen und dann gucken, was da los ist, oder ich muss mal eben noch mein Essen fertig machen oder das Haus putzen. Nein, die Leute haben alles stehen und liegen gelassen, haben Palmwedel gepflückt, haben sich an diesem Weg, an dieser Straße aufgestellt und haben da gestanden und Jesus begrüßt. Und es war total viel Freude da, total viel Begeisterung, total viel Hoffnung und auch ganz viele Erwartungen. Die Menschen damals wussten mit Jesus, das ist was Besonderes. Und der hat was Besonderes, was er uns mitbringt. Und wir wissen, dass sie manches auch gedacht haben, was Jesus ganz anders gedacht hat und was er ganz anders vorhatte. Aber diese Begeisterung, ihn zu begrüßen, die wünsche ich uns heute Morgen auch. Jesus kommt auch hier zu uns. Er ist auch jetzt hier und er möchte uns begegnen. Er möchte dir und mir und jedem heute ganz persönlich etwas mitbringen, etwas sagen. Und das wünsche ich uns, dass er uns segnen kann in diesem Gottesdienst. Und der Losungsvers für heute, den finde ich einfach auch sehr, sehr stark. Was du, Herr, segnest, das ist gesegnet ewiglich. Also wer gesegnet ist, der ist gesegnet. Und das kann niemand mehr wegradieren, auslöschen, abwaschen. Und das stand schon in 1. Chroniker, also im Alten Testament, schon ganz lange bevor Jesus auf der Erde war. Und diese Wahrheit gilt bis heute. Und so wünsche ich uns allen für diesen Gottesdienst, hier vor Ort, am Stream, zu Hause, ganz viel Segen heute und dass wir Jesus begrüßen können mit Sonne im Herzen. Und das Herz ist mehr als das Gefühl, das Herz in der Bibel, damit ist gemeint, dass ich mit meinem ganzen Verstand und meinem ganzen Willen mich einstelle auf Jesus. Und jetzt möchte ich beten mit uns und bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, heute ist Palmsonntag und wir erinnern uns daran, wie du eingezogen bist in die Stadt. Wir können uns die Begeisterung vorstellen, mit der die Menschen dich empfangen haben. Sie hatten so viele Erwartungen an dich, so viel Hoffnung, dass du Frieden bringst, dass du Freiheit bringst. Und du hast es auf eine so andere Art getan, als sie gedacht haben. Aber du hast es uns gebracht, den Menschen damals und durch die Zeiten allen Menschen bis heute und auch für die Menschen, die noch nach uns kommen. Und Jesus, danke, dass wir diesen Gottesdienst heute feiern können in deinem Namen. Danke, dass du heute unsere Herzen, unseren Willen, unseren Verstand erreichen möchtest, dass du reden möchtest zu uns, dass du uns etwas schenken möchtest und dass heute jeder, der hier ist, jeder, der diesen Gottesdienst miterlebt und anhört, dass er etwas bekommt von dir. Du bist ein großer Gott und dein Segen ist so unendlich viel und unendlich unerschöpflich. Und wir dürfen davon nehmen. Und was du segnest, das ist gesegnet ewiglich. Dafür danken wir dir. Amen. Ich möchte heute schon viele tolle Infos weitergeben, direkt am Anfang. Aber etwas sehr Wichtiges ist natürlich auch unsere Kollekte, die wir jetzt direkt schon einsammeln. Und die Beutel gehen dann so durch die Reihen durch, während ihr die weiteren Infos hier von mir hört oder hier vorne sogar erlebt. Die Kollekte ist für unsere Gemeinde bestimmt, wie ihr seht, für die vielfältigen Aufgaben und Verpflichtungen, die sie hat. Zuallererst möchte Norbert Vogel ein Ehepaar vorstellen, die Mitglieder in unserer Gemeinde werden wollen. Und die kommen jetzt erstmal hier hin. Das Mikrofon ist schon hier, Norbert. Bitte schön.
Ja, ich freue mich. Ich freue mich, hier zusammen mit Dorit und Wolfgang Scholl zu stehen, die eben hier in die Gemeinde kommen möchten als Mitglieder. Ich freue mich deshalb, weil es immer schön ist, wenn die Gemeinde neue Leute gewinnt. Und ich freue mich besonders, wenn es auch sehr, das sage ich jetzt mal sehr persönlich, sehr nette Leute sind, weil ich habe nicht nur das Aufnahmegespräch mit Silke Körner, die heute leider nicht da sein kann, geführt, sondern habe Scholz auch schon bei uns im Hauskreis erlebt. Und das war eine echte Bereicherung. Aber ich möchte euch jetzt bitten, ein paar Worte zu euch zu sagen.
Ja, hallo, ich heiße Dorit. Wir beide wohnen in Waltrop und ich bin seit 43 Jahren Christin.
Gut, und seit 43 Jahren, Wolfgang übrigens, Norbert hat es ja schon gesagt, seit 43 Jahren sind wir Mitglied in der FEG, seit einem halben Jahr nicht mehr. Und umso mehr freuen wir uns, dass wir hier um Aufnahme bitten können und so nett auch aufgenommen worden sind.
Ich wollte noch ein paar Worte sagen, was ihr schon so in eurem Leben gemacht habt.
Du? Soll ich? Boah, was haben wir in unserem Leben gemacht? Viel. Wir haben gearbeitet. Ich war zum Schluss Schulleiter einer großen Förderschule. Meine Frau Dorit hat alles Mögliche gemacht. Zum Schluss Förderunterricht, Hausaufgabenbetreuung, viel ehrenamtliche Arbeit in unserer Gemeinde, in der wir über 40 Jahre waren. Eine sehr kleine Gemeinde, waren wir auch verantwortlich in der Mitarbeit. Ja, jetzt sind wir seit einigen Jahren im Ruhestand, freuen uns unseres Lebens, haben uns einen Wohnwagen zugelegt und gucken, dass wir in Urlaub fahren können auch. Ja, wir sind, das möchte ich auch sagen, wir sind total nett hier aufgenommen worden. Anfänglich waren wir etwas am Zögern und dann kam Be My Guest und das war die Initialzündung und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Auch für den Hauskreis, wo wir uns sehr, sehr wohlfühlen, für den Seniorenkreis. Wir hätten nie gedacht, dass wir mal in den Seniorenkreis gehen, aber in den gehen wir gerne. Kann ich nur Mut zu machen, auch wenn wir uns noch nicht alt fühlen.
Ja, super. Schon klar geworden. Viele von euch kennen euch ja mittlerweile schon. Und wer euch nicht kennt, ganz herzliche Einladung. Es lohnt sich wirklich, Dorit und Wolfgang kennenzulernen. Und dann werden wir euch dann beim nächsten Abend mal voraussichtlich dann eben auch als Gemeinde dann aufnehmen können. Herzlichen Dank.
Ich darf heute zu einer ganz, ganz, ganz besonderen Sache einladen. Heute in 2 Wochen, am 7. April, wird ein Mann aus Israel hier sein. Der ist auf Einladung des Gebetshauses Dortmund gekommen. Oder kommt, ist noch nicht da, kommt auf Einladung des Gebetshauses Dortmund und wird aber in unseren Räumlichkeiten eine Veranstaltung durchführen, einen Vortrag halten. Und dieser Mann, den haben Anneliese Quiring und Christel Knips im letzten Jahr, als sie eine Reise nach Israel gemacht haben, als Reiseleiter, ich würde jetzt mal sagen, kennen und schätzen gelernt. Dieser Mann ist sehr bewandert, was Geschichte, Kultur und ganz viele Informationen angeht, sowohl von Israel als auch in der ganzen Welt. Er hat während seines Lebens, er ist Jahrgang 61, aber während seines Lebens hat er auch ein paar Jahre in Hamburg studiert, er spricht also auch gut Deutsch. Und er wird berichten über die aktuelle Lage in Israel mit verschiedenen Gesichtspunkten, also so diese Aspekte Sicherheit auf der einen Seite und Angst, wie läuft es da in der Bevölkerung? Wie ist das mit der inneren Politik und dem Druck der Weltpolitik, der ausgeübt wird? Was wollen eigentlich die Palästinenser? Wer sind das überhaupt, die Palästinenser? Wer sind sie? Gibt es eine Chance auf Frieden? Eine sehr, sehr spannende Frage auch. Und was wissen wir in Europa oder Deutschland überhaupt tatsächlich von dieser Situation? Können wir das verstehen, was da abgeht, ohne dass wir da sind? Und das Ganze wird er verknüpfen auch mit biblischen Verheißungen für Israel. Und ich finde, das ist etwas so Besonderes und Großartiges, dass dieser Mann hier hinkommt. Es gibt wenige Veranstaltungen in der Art überhaupt hier in Nordrhein-Westfalen. Ganz viel findet im süddeutschen Raum statt, aber es ist auch irgendwie eine besondere Ehre, dass er hier hinkommt, dass er gerne kommt. Und diese Veranstaltung wird am Sonntagnachmittag sein. Eine genaue Uhrzeit ist noch nicht klar. Ich wollte euch heute schon mal einladen. Wir wollen auf jeden Fall auch hingehen. Ich finde es super, super spannend. Und ich denke, viele von uns haben Israel auf dem Herzen und die Situation dort, und von daher ist es eine tolle Chance. Ihr bekommt nächsten Sonntag wahrscheinlich Flyer dazu und auch eine genaue Angabe, in welchem Raum das hier stattfindet. Es wird in allen Dortmunder Gemeinden dazu eingeladen, aber nicht öffentlich über die Presse, aus den Gründen, die ihr euch sicher vorstellen könnt. Also Chaim Lavi wird in 2 Wochen hier sein. Nächsten Sonntag, das ist noch ein bisschen näher, wollen wir zusammen frühstücken. Dann sieht es hier ganz anders aus und dann wird es hier auch anders ablaufen. Aber dazu lade ich euch auch alle herzlich ein. Meldet euch gerne bei Esther, die sitzt da noch an und winkt. Und ladet auch andere dazu ein. Das ist ein Familiengottesdienst, eine Familienzeit mit Ostereier suchen und eben schönem Frühstück. Und im letzten Jahr, kann ich mich noch gut erinnern, war das einfach eine wunderbare Zeit der Begegnung. Am 25.04. gibt es noch etwas und das ist wie bei Be My Guest, ein Willkommensbrunch, gab es auch immer wieder schon mal in unserer Gemeinde, am 25. Mai um 11 Uhr und das ist eine tolle Gelegenheit für Leute, die vielleicht erst wenige Male hier waren oder die jemanden kennen, der sagt, ach, diese Gemeinde interessiert mich, aber jetzt schon in Gottesdienst gehen ist mir noch zu viel. Ich würde die gerne erstmal so ein bisschen kennenlernen. Also dieser Willkommensbrunch ist dazu eine gute Gelegenheit. Diese Flyer liegen schon am Infopunkt hinten, könnt ihr euch gerne mitnehmen, selber kommen und Menschen dazu einladen. Ja, und dann haben wir noch einen ganz, ganz schönen und wichtigen Punkt, eine gute Tradition, würde ich sagen, in unserer Gemeinde. Wir stellen ja einmal im Monat irgendjemanden unserer Gemeindemitglieder oder Menschen als Missionare vor. Und Sabine Brackhahn möchte uns heute ein paar Anliegen von Esther Neufeld. Das Mikrofon ist hier, Sabine. Von Esther Neufeld weitergeben.
Ja, wir gehen dann heute noch mal zu einem anderen Kontinent, nämlich nach Südamerika. Ich denke, viele von euch, von Ihnen kennen Esther Neufeld. Sie ist seit vielen Jahren in Ecuador mit der VDM im Einsatz. Und ja, einmal im Monat versuchen wir, ein paar Dinge weiterzugeben. Sie hat mir Gebetsanliegen gesandt. Sie ist ja als Missionarin gesandt. Und zwar beschäftigt sie sich damit, dass jetzt oder seit einiger Zeit auch aus Südamerika Missionare in die ganze weite Welt gesandt werden. Und für viele der oft nicht so reichen Gemeinden ist das ein Stück eine Herausforderung und auch etwas ganz Neues, sendende Gemeinde zu sein. Sie ist in einem Schulungszentrum, wo angehende Missionare weitergebildet werden, nochmal ausgebildet werden, um ja im Einsatz zu sein, international, interkulturell. Dazu hat sie mir mehrere Gebetsanliegen gesandt und dankt für unsere Fürbitte. Und dann, einige werden es wissen, ist Esther seit dem 21. März in einer Reha-Maßnahme hier in Deutschland und arbeitet dran, eine bessere Balance zwischen Arbeit und Privatleben zu finden, sich nicht ganz so zu verausgaben und erschöpft zu sein. Und auch da bittet sie um Gebet. Ich freue mich, wenn ihr mit aufsteht und im Gebet mit für sie eintretet. Ich werde beten. Lieber Vater, wir danken dir für Esther. Danke, dass du sie nach Ecuador gesandt hast. Wir beten für das Missionstrainingszentrum in Quito, der Hauptstadt. Dort kommen angehende Missionare hin. Sie werden ausgebildet, begleitet, vorbereitet auf Einsätze in anderen Ländern, mit anderen Kulturen, mit Missionaren aus vielen anderen Ländern. Wir beten für gute Lehrer, so wie Esther eine ist, und für Mentoren und auch für eine neue Person in der Leitung, weil dort jemand in Rente geht. Und Vater, wir danken dir für Gemeinden, die Christen aus ihrer Mitte senden, dass sie diese angehenden Missionare gut begleiten und fördern. Du siehst auch die begrenzten finanziellen Mittel vieler Gemeinden und schenke du gute Wege, wie zusätzliche Unterstützung gefunden werden kann, dass die Christen, die mit Geld gesegnet sind, auch Menschen aus ganz anderen Ländern und Kulturen mit unterstützen. Lieber Vater, und wir bringen dir Ecuador, das auch viele politische Probleme und Unruhen hat. Wir bitten für das ganze Land und besonders auch für die Mitarbeiter eines christlichen Radiosenders in der Hafenstadt Guayaquil, wo die Kriminalitätsrate besonders hoch ist. Esther ist da im Vorstand dieses Radiosenders und wir bitten auch da um einen geeigneten Nachfolger und dass diese wichtige Arbeit getan werden kann in einem Land, wo Radio noch ganz viel Bedeutung hat. Und Vater, wir beten für Esther. Schenk du, dass die Reha ihr weiterhilft, sich zu erholen, zu einem gesunden Lebensstil zu finden. Und wir befehlen dir auch ihre graue Star-Operation am 2. Mai an. Danke, dass du dass sie deine Tochter ist und dass du sich um sie kümmerst. Wir befehlen sie dir von Herzen an und bitten um Segen für Esther Neufeld, zurzeit in Deutschland und sonst in Ecuador. Amen. Amen.
Danke, Sabine. Wir singen jetzt ein gemeinsames Lied und das ist das Lied, was uns ja quasi durch die Predigtreihe Heiliges Leben begleitet.
Of my heart, Lord, open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you.
Open the eyes.
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you.
Wir haben heute ein ziemlich herausforderndes Predigtthema. Ich habe eben schon gesagt, es ist der vierte Teil unserer Reihe Heiliges Leben. Und wir beobachten alle, mehr oder weniger, unsere heiligen Momente im Leben. Und heute soll es um die Feindesliebe gehen. Und ich habe den Wedel nochmal in die Hand genommen. Die Menschen, die damals da in Jerusalem an der Straße standen, die hatten ziemlich heftige Feinde, das waren die Römer. Und die wünschten so sehr, dass Jesus sein Schwert zieht und zack, gegen diese Römer kämpft und sie besiegt und ihr Land befreit. Und ich frage mich heute, habe ich Feinde? Habe ich einen Feind? Hast du einen Feind, einen Menschen oder Menschen, wo du sagst, das sind meine Feinde? Oder fallen dir jetzt Menschen ein, wo du sagst, naja, vielleicht Feind ist ein bisschen hochgegriffen, aber das sind Leute, die machen mir das Leben ganz schön schwer. Die werfen mir so Steine in den Weg oder Balken. Und ich möchte euch ein bisschen teilhaben lassen an einer Sache, die ich da selber erlebt habe. Und darum bitte ich den Pierre jetzt nochmal den Stream abzuschalten. Er nickt schon. Okay, weil ich gedacht habe, das möchte ich nicht im Internet haben, sondern das möchte ich euch hier erzählen. Und dieses Prinzip, das habe ich dann auch auf andere Situationen übertragen. Und ich bin mir sehr sicher, dass uns unser Pastor Lasse Eggers, der ja diese Predigt vorbereitet hat, sehr viele andere Gedanken noch geben wird. Was können wir tun mit Menschen, mit Situationen, ja, wo es so ist, wo es schwierig ist, wo wir keine Chance mehr haben, wo wir keine Chance mehr sehen. Wie hat Gott vielleicht noch Möglichkeiten, und das haben wir ja jetzt schon ein bisschen gelernt. Was steckt auch hinter diesen Worten? Was verbirgt sich da? Und ich bin sehr gespannt darauf.
So, alles klar. Conny, vielen Dank für dein Zeugnis, für dieses Beispiel. Ich glaube, dadurch haben wir schon mal echt auch gesehen, worum es jetzt geht und auch wie ja, Gott neue Kraft schenkt, vielleicht Wege eröffnet. Und auch darum geht es gleich nochmal wesentlich mehr in der Predigt. Ich komme gerade von einer ja, Hoffnungskonferenz, könnte man sagen, von der Theologischen Woche im Bund Freievangelischer Gemeinden. Und es ist eine Fortbildungswoche für alle Hauptamtlichen. Und es ging um das Thema Hoffnung. Und es gab wunderbar viele tolle Impulse. Und einen davon habe ich euch mitgebracht. Das ist ein Zitat, das habe ich schon mal gehört, aber es jetzt nochmal zu hören. Und gerade auch in unserer Zeit, das fand ich echt nochmal ermutigend. Das Zitat geht so, dass man sagt, Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik des Himmels zu hören und der Mut, in der Gegenwart dazu zu tanzen. Und das ist wirklich ein schönes Zitat, wo ich so gedacht habe, ja, und da geht es ein Stück weit auch in der Predigtreihe drum. Weil wir Reich Gottes erlebbar machen wollen, weil wir das Reich Gottes, wie es jetzt schon auf Erden real werden kann, aufzeigen wollen, weil Jesus das mit der Bergpredigt tut. Und darum geht es ja. Wir gucken uns genau die Bergpredigt an und wollen überlegen, wo sind hier die Momente heiligen Lebens für uns persönlich in unserem Alltag zu finden? Und wo stecken die da drin? Wir haben jetzt schon einiges gehört. Wir haben gehört, dass es darum geht, an die Vergessenen zu erinnern. Wir haben gehört, dass Jesus selber es gar nicht so leicht fand, seine Bibel, die Tora, auszulegen und dass es darum geht, die zum Leben zu erwecken und das Gute zu bewahren. Wir haben gehört, dass unser Ja ein Ja sein soll und unser Nein ein Nein und dass wir glaubwürdig sein sollen, glaubwürdig sein sollen mit dem, wie wir reden und wie wir leben. Und heute geht es eben um Feinde, Feindesliebe. Wir gucken Jesus jetzt dabei zu, wie er sich seine Bibel, die Heilige Schrift, die Tora, nach und nach aneignet. Er nimmt ja so Zitate aus der Heiligen Schrift und sagt, ihr habt gehört das und ich will euch dazu noch ein bisschen was dazu sagen. Also Jesus ist gerade dabei, die Schrift zum Leben zu erwecken und wir gucken ihm jetzt dabei zu. Was will Jesus uns heute zeigen mit diesem schwierigen Thema, wo in unserem Alltag heiliges Leben wartet? Ich lese uns Matthäus 5, die Verse 38 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, Auge für Auge und Zahn für Zahn, steht in Exodus 21. Dazu sage ich euch, tretet dem Bösen nicht entgegen, sondern wende denen, die dir auf die rechte Wange schlagen, auch die andere zu. Überlasse denen, die dein Unterhemd einklagen wollen, auch dein Hemd. Und die, die dich zu einer Meile zwingen, die begleite zwei. Gib denen, die fordern, und wende dich nicht ab von denen, die etwas von dir leihen wollen. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, liebe dein Gegenüber, in Levitikus, aber hasse die dir feindlich Gesinnten. Dazu sage ich euch, liebt die euch feindlich Gesinnten und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Töchter und Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über böse und gute Menschen, lässt es regnen auf Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr diejenigen liebt, die euch lieben, was habt ihr davon? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur euren Geschwistern freundlich begegnet, was tut ihr Besonderes? Tun das nicht auch nicht-jüdische Menschen? Seid also vollkommen, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Feindesliebe. Feinde gibt es seit Menschengedenken, könnte man sagen, von Anfang an. Eigentlich könnte man sagen, sie sind allgegenwärtig. Überall da, wo es Menschen gibt, wo Dinge zueinander in Beziehung treten können, da kann auch Feindschaft entstehen oder Gegnerschaft, Reibung. Also es ist eigentlich ein Thema, das unglaublich viele betrifft. Aber es ist ein Text, den wir jetzt lesen, der heute für uns fast schon so schwierig geworden ist, wie die Texte, die Jesus hier versucht, zum neuen Leben zu erwecken. Und dennoch ist er aktueller denn je. Denn unsere Sicherheitslage in Europa ist schlechter denn je. Man fühlt sich geradezu umringt von Feinden manchmal. Aber gerade in dieser Lage, wo man doch ermutigende Wörter und eine gute Anweisung, eine gute Anleitung für diese Situation gebrauchen könnte, scheinen Jesu Worte hier über die Maße überfordernd. Wenn man seine Worte mal in moderne Beispiele fassen würde, dann sagt er doch, leistet keinen Widerstand. Wenn dir jemand mit Atombomben droht, dann nenne ihn auch deine empfindlichsten Ziele. Wenn jemand antidemokratisch ist, dann geh das nächste Mal auch nicht zur Wahl. Und wenn dir jemand dein Portemonnaie klaut, dann gib ihm auch deinen Online-Banking-Zugang und deine PIN. Wenn ich diesen Text lese, denke ich mir, aber ich nehme doch Schaden dabei. Ich wäre doch bescheuert, wenn ich das mache. Wir alle wären total bescheuert, wenn wir das in Kauf nehmen, was Jesus hier sagt. Wie könnte ich diese Worte wortwörtlich uneingeschränkt nachmachen? Und ich glaube, hier ist das auch ähnlich wie in der Predigt vor 2 Wochen. Keiner von uns macht das wortwörtlich, so wie es hier steht. Wenn jetzt jemand sagt, doch, ja, ich mache das, da habt ihr die Erlaubnis, hinterher auf ihn zuzugehen und fragen, ob ihr ihn ohrfeigen dürft, so, und ob er dann auch die andere Wange hinhält. Also ich glaube, das ist, überfordert uns enorm, dieser Text. Es ist unglaublich schwierig. Wir würden doch Schaden dabei nehmen. Wir würden uns doch wehrlos zu Opfern machen. Und das kann Jesus eigentlich nicht wollen, denke ich mir. Gerade da, wo die Täter nicht allzu lange auf sich warten lassen, die gerne andere ausnutzen. Wenn man so unsere politische Lage betrachtet, dann sind die Feinde klar erkennbar, könnte man meinen. Aber wie ist das in unserem persönlichen Leben? Wir haben schon sehr gute Beispiele gehört. Und trotzdem kann es ja sein, dass Feinde, das ist ein sehr hartes Wort, manchmal in einem anderen Kostüm eigentlich auf uns warten. Vielleicht hat gerade deswegen auch dieses Jesuswort seine Aktualität verloren, weil du denkst, ja, Feinde, so ein Erzfeind, das habe ich doch eigentlich nicht. Muss man vielleicht noch mal genauer hingucken, was könnte man denn heute darunter verstehen? In deinem Leben sind die Feinde vielleicht die, die dich emotional verletzen oder beleidigen oder demütigen. Vielleicht sind es die, die auf der Arbeit immer wieder genau deine Ideen kritisieren und vom Tisch wischen. Vielleicht sind es die, denen du inzwischen aus dem Weg gehst, weil sie dich immer so viel Energie kosten, wenn du mit ihnen redest. Vielleicht sind es die, die auf eine bestimmte Art zu reden pflegen. Vielleicht sind es die, die einen ganz anderen Lebensstil an den Tag legen als du. Vielleicht sind es die, die am ganz entgegengesetzten politischen Spektrum ihr Kreuzchen bei der nächsten Wahl setzen. Vielleicht sind es die Nachbarn, deren Sträucher über deine Hecke wachsen. Wenn dir vorhin noch niemand eingefallen ist, wo du sagst, ja, das könnte ich jetzt als Gegner oder Feinde betrachten, dann vielleicht jetzt. Aber ich möchte dir auch keine Feinde einreden. Also wenn du gerade keine hast, dann beglückwünsche ich dich auch dazu. Genieße diesen Frieden. Aber das ist schon besonders. Denn Missverständnisse und Verletzungen passieren unter Menschen unglaublich schnell. Und dann steht Reibung. Und wenn ich jetzt an meine Feinde denke, an die Menschen, die mir schwerfallen, oder die Dinge tun, die ich nicht mag, und jetzt an die Worte denke, die Jesus hier gesagt hat, dann merke ich erstmal, ich bin ganz schön angestrengt. Jetzt soll ich auch noch eine so unangenehme Aufgabe im Namen meines Glaubens auf mich nehmen und dabei potenziell noch Schaden an meinem eigenen Leib zulassen. Das ist eine sehr große Belastungsprobe, die Jesus uns hier zumutet. Ein Problem, das in der Geschichte schon viele beschäftigt hat, auch anhand der Bergpredigt, zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer. Der hat sich zu der Zeit seines Widerstands gegen das Regime der Nationalsozialisten unter Hitler sehr stark gefragt, wie darf sein Widerstand eigentlich aussehen? Er hat das genannt, seine Schrift, die heißt Widerstand und Ergebung. Und zwischen diesen Polen bewegen wir uns doch jetzt auch heute noch. Das ist eine mächtige Spannung. Aber Jesus mutet das uns zu. Und ich glaube ganz bewusst. Was macht Jesus denn hier eigentlich genau mit seiner Rede? Jesus nimmt sich wieder die Texte aus der Tora vor, aus seiner Bibel, die er kennt. Und er nimmt sich den ersten Text, und den kennt man ja so, ne? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und er guckt sich den an. Dieser Text, das ist einer, der die Bestrafung für das Vergehen an Leib und Leben maßregelt. Also ein Text, der eine gute Regel mitgeben will, was ich mache, wenn mir jemand Schaden zufügt. Und dieser Text, den Jesus sich nimmt, der stellt für die damaligen Verhältnisse eine sinnvolle Regel auf. Und die lautet, bestrafe nicht mehr, als dir an Schaden zugefügt wurde, sondern bestrafe gleich, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und zugrunde liegt hier der Gedanke einer eskalierenden, einer sich steigernden Gewaltkette. Also ungefähr so, gibst du mir eine Ohrfeige, dann fliegt meine Faust. Machst du einen Kratzer an meinem Auto, dann zünde ich deins an. Klaust du mir eine Kuh, dann schlachte ich deine ganze Herde. Also, dass man mit einem schlechten Maß versucht, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Denn das, was dabei hier passiert, ist eskalierende Gewalt. Es wird einfach immer mehr Leid verursacht. Und da kommt diese Regel in der Tora und sagt, hey, der gute Weg ist doch, genau das Gleiche nur zu machen. Also vergelte nicht mehr, als dir an Schaden zugefügt wurde. Und das verstehen wir Menschen vielleicht noch, weil immerhin bekommen wir unsere Rache, wenn auch im selben Maße. Aber Jesus, der nimmt sich jetzt diese Regel der Tora und er sagt, Moment mal, ich verstehe das nochmal ein Stückchen anders. Jesus sagt, vergelte nicht gleich, vergelte weniger, als dir zugefügt wurde. Vergelte gar nicht. Nimm gar keine Rache. Im Gegenteil, nimm sogar noch mehr Schaden in Kauf. Und ich glaube, hier liegt der Gedanke zugrunde, dass Jesus denkt, hey, selbst wenn wir Gleiches mit Gleichem vergelten, es entsteht immer noch Gewalt. Wenn das erste Auge ausgerissen wird, wird auch noch ein zweites ausgerissen. Wenn der erste Zahn raus ist, auch noch ein zweiter. Aber dafür steht ja Jesus nicht. Dafür steht ja Reich Gottes nicht. Reich Gottes steht doch dafür, dass es weniger Gewalt gibt. Dass es mehr Frieden gibt. Jesus geht diesen Gedankenschritt, den die Tora anfängt, noch weiter und sagt, nicht nur weniger Gewalt ist das Ziel, sondern werde du Teil einer Lösung, dass die Gewalt, die das Leid einfach nur vermehrt, ein Ende findet. Dass die Gewalt bei uns aufhört. Wir sollen dafür Sorge tragen, dass eskalierende und steigernde Gewaltspiralen und Kreisläufe beendet werden. Das ist, denke ich, der Gedanke, den Jesus hier uns mit auf den Weg geht. Und damit Gewalt ein Ende findet, gehört es manchmal eben auch dazu, dass man sich wehrt. Es geht darum, die Gewalt auf der Welt zu besiegen. Es geht doch in der ganzen Bergpredigt darum, dass das Reich Gottes auf die Erde kommt. Und im Reich Gottes geht es nicht darum, dass wir alle zu wehrlosen Opfern werden. Das ist nicht Reich Gottes. Sondern es geht darum, dass der sinnvollen Kraft von Gewalt ein Ende gesetzt wird. Und insofern kann es auch Evangelium sein, wenn man anfängt, sich zu wehren. Wenn du ein Mensch bist, der immer wieder von anderen ausgenutzt wird, zum Opfer gemacht wird, dann geht es für dich nicht darum, die andere Wange hinzuhalten durch diesen Text. Dann geht es nicht darum, dass du dich noch mehr ausnutzen lässt. Sondern dann kann Gewalt verhindern, für weniger Gewalt sorgen, auch bedeuten, dass man anfängt, sich zu wehren. Dass man Nein sagt. Dass man dieser Gewalt, die einem selbst zugefügt wird, ein Ende bereitet. Und wenn wir das schaffen, Gewalt zu verhindern, die uns widerfährt, wenn du das schaffst, Gewalt zu verhindern, die dir widerfährt, auch dann wird diese Welt zu einem gewaltfreieren Ort. Und auch dann ereignet sich Reich Gottes. Und auch das kann die Botschaft dieses Textes sein. Nur eben mit dem Gedanken im Hinterkopf, es geht nicht um Rache, es geht nicht um Gewaltspiralen, es geht darum, Reich Gottes zu bauen, indem wir gewaltfreie Orte schaffen. Je mehr, desto besser. Aber der Text geht ja noch weiter. Jesus ist ja hier noch nicht fertig. Jetzt geht es nicht mehr um den Umgang mit dem Unrecht und den Dingen, die uns passieren, sondern jetzt geht es um den Umgang mit denen, die das Leid zufügen. Und Jesus sagt, liebt diese Menschen. und betet für sie. Und auch das ist Text, der mich unglaublich herausfordert. Aber ich glaube, das ist Text, der absolut genial ist und gute Botschaft für uns. Denn was ist unser normaler Gedankengang mit den Menschen, die sich an uns vergehen, die schuldig werden an uns? Ist das nicht so? Also, wie geht dir das so? Ist das so, dass da was passiert und jemand tut dir Unrecht und ja, dann ärgerst du dich dann kurz und dann schüttelst du das ab und dann gehst du deines Weges und lebst dein Leben einfach weiter und es ist alles gut? Mir geht's meistens so nämlich nicht. Bei mir ist das dann eher so, dass ich einen ganzen Tagesablauf geplant habe und es reichen 5 Sekunden schlechte Begegnung aus, dass der ganze Tag mir vermiest ist. Und ich in meinen Gedanken nur darüber nachdenke, wie dieses Unrecht passieren konnte, wie es mir passieren konnte, wie ich es besser machen könnte, wie ich die Situation lösen könnte, wie ich mich rächen könnte. Und das kostet mich ganz schön viel Zeit. Dabei könnte ich meine Zeit mit so viel schöneren Dingen eigentlich füllen. Und dann beschäftigt mich so eine kleine Sache für Tage. Und man könnte das Leben so viel besser füllen, wenn das Denken nicht gefangen genommen wäre von dem, was meine Feinde an mir getan haben. Und hier kommt die Befreiung der Worte Jesu ins Spiel. Denn in dieser Gefangenheit unseres Denkens an diese Vergehen an uns, in dieser Gefangenheit habe ich ja keine Freiheit, das zu denken, was ich will, das zu tun vielleicht manchmal so gar nicht, was ich will. Man bleibt vielleicht unglaublich lange ein Opfer, obwohl diese kleine Tat, 5 Sekunden, schon lange vorbei ist. Es gibt natürlich auch Taten, die wesentlich schlimmer sind und länger andauern. Da liegt das alles nochmal ein bisschen anders. Aber insgesamt, wir bleiben lange Opfer. Und das, was Jesus uns hier mit auf den Weg gibt, ist nichts anderes als der erste Schritt aus diesem Gedankengefängnis raus. Als der erste Schritt in einen neuen Aktionsraum, auf eine neue Spielwiese raus. Dadurch, dass mir eine Möglichkeit des Handelns aufgezeigt wird, bin ich nicht mehr passiv. Bin ich nicht nur Opfer einer Situation und eines Dinges, das mir von außen zugefügt wurde, sondern ich kann anfangen, zu einem kreativen Gestalter zu werden in diesem Prozess. Und das spricht uns Jesus zu. Und das ist aufwertend, das ist ermächtigend. Wir kommen aus dem passiven, aus dieser passiven Haltung raus und werden wieder aktiv bestimmende und mitgestaltende Kinder Gottes. Einfach nur dadurch, dass wir eine Handlungsoption aufgezeigt bekommen. Dass wir etwas anderes tun, als selbst in dieser negativen Gedankenspirale festzuhängen und gefangen zu sein. Und je mehr wir einüben, diesen Schritt mit Jesus zu gehen, ins Gebet über diese Situation zu gehen, desto schneller, desto eher erkämpfen wir uns wieder die Freiheit. Und desto weniger Zeit verbringen wir in der Gefangenschaft unseres Denkens und in der Macht unserer Feinde. Und in der Freiheit unseres Denkens, dort finden wir auch wieder kreative Lösungen. Vielleicht neue Wege, die wir gehen können, um Gewalt auf der Welt eben zu verhindern. Wie wir für weniger Gewalt sorgen können. Wie wir mit diesen Konflikten, die uns begegnen und uns immer noch Schwierigkeiten bereiten, einen Umgang finden können, der uns weiterhilft. Ganz wichtig ist mir jetzt aber zu sagen, lass dir Zeit und fühl die Gefühle des Unrechts, das an dir passiert ist. Denn es geht hierbei nicht darum, dass wir unsere Gefühle wegbeten oder Konflikte wegbeten. Das funktioniert nicht. Wenn die nicht gefühlt werden, dann kommen die Gefühle einfach wieder. Also wir fühlen diese Gefühle. Und wenn wir bereit sind, dann dürfen wir mit Jesus diesen Schritt gehen, aus dieser Gefangenschaft des Leids, das uns passiert ist, raus und auf einen neuen Raum, in einen neuen Aktionsraum, der uns viel bietet. Und ich finde, das ist wunderbare und kraftvolle Perspektive unseres Evangeliums.
weil es befreit, weil es für mehr Freiheit sorgt. Und vielleicht, weil ich selber diesen Schritt aus eigener Kraft gar nicht schaffen würde. Vielleicht kann so ein Gebet folgendermaßen klingen. Herr, ich bringe dir jetzt all meinen Frust, meine Wut, meine Trauer und Enttäuschung. Ich erlebe es nicht als gerecht, was mir gerade widerfahren ist. Und ich bin traurig, dass mir so etwas widerfahren musste. Bitte stell du mir meine Gerechtigkeit wieder her. Befreie mich aus den Gedanken an meine Feinde und stelle mich in den weiten Raum deiner Liebe. Ich glaube, dass das ein Ansatz ist, der dieser Welt weiterhilft, der diese Welt weiterbringt. Überall da, wo wir es eben schaffen, nicht neue Gewalt zu verursachen, wenn Gewalt entsteht, sondern dafür mitwirken können, dass Gewalt beendet wird. Aber auch das wirft viele Fragen auf, die in der Praxis Lösungen brauchen, die ich euch jetzt auch nicht unbedingt sagen kann. Aber es lohnt sich, darüber nachzudenken, wie wir das machen können. Und dann ist da noch das Herzstück dieses Textes, das Herzstück dieses Abschnittes der Bergpredigt. Jesus sagt, Feinde zu lieben, das macht uns zu Töchtern und Söhnen des Vaters, Töchter und Söhne Gottes. Da, wo uns das gelingt, Feinde zu lieben, für weniger Gewalt zu sorgen, da entsteht heiliges Leben. Und wir haben in unserer Gemeinde gerade so einige frische Eltern mit dabei und das ist total schön, das zu sehen und auch die Kinder, die da neu in die Gemeinde kommen. Und des Öfteren hört man dann mal so in Gesprächen, überhört man dann so, oh nee, also da sieht er jetzt ja ganz aus wie die Mutter oder hier ganz der Vater. Ja, oder wie aus dem Gesicht geschnitten. Oder so ein Spruch, ja, der Apfel, der fällt ja nicht weit vom Stamm. Und darum geht's jetzt hier bei dem, was Jesus sagt und bei der Feindesliebe. Wenn wir das schaffen, Jesu Gedanken zur Feindesliebe umzusetzen, dann glänzt durch unser Verhalten das Angesicht Gottes. Dann erkennt man in uns die Liebe des Vaters. Dann erkennt man, wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hat mit der Welt. Dann sind wir Botschafter des Friedens und der Versöhnung. So, wie man das eben einfach einem Kind ansieht, dass es zu den Eltern gehört. Wenn wir das schaffen, dann können wir durch die Kraft, die Gott uns gibt, seine Herrlichkeit in diese Welt bringen, selbst in Freiheit leben und heilige Momente mit ihm erleben. Amen. Es geht um Feindesliebe. Es geht um Frieden. Wir haben Palmsonntag. Jesus, König des Friedens, zieht ein in Jerusalem. Er bringt eben nicht das Schwert, er bringt Versöhnung. Und ich kann nicht über Feindesliebe und Versöhnung hier predigen, ohne dass wir als Gemeinde für Frieden jetzt beten. Und dazu möchte ich euch einladen, dass wir jetzt Gebetsgemeinschaft haben, einfach von unseren Plätzen aus, und dass wir für Frieden in der Welt beten und für das Besiegen der Gewalt. Und wir stellen dafür keine Mikros auf. Manche werden leise sprechen, manche werden laut sprechen. Es geht ja nicht unbedingt darum, dass wir alle jedes einzelne Gebet hören, sondern Gott soll es ja hören. Das heißt, wir tragen das einfach als Gemeinschaft, wenn man jemanden nicht ganz so gut versteht. Aber wir beten gemeinsam für Frieden. Ich beende dieses Gebet mit dem Vaterunser.
Menschen auf die Aggressionen dieser Welt, die Kriege anfangen, die Menschen schlecht behandeln. Segne sie auch. Und mit deinem Heiligen Geist gibt Alternativen, dass sie umdenken, dass sie vernünftig werden. Aber segne sie bitte, damit diese bösen, schrecklichen Kriege aufhören.
Es macht immer wieder Angst. Unfrieden zwischen den Menschen, zwischen den Völkern, die Kriege, es macht Angst. Aber du hast gesagt, dass du die Angst überwunden hast und wir getrost sein dürfen. Dafür möchte ich dir danken. Jesus, Frieden liegt nicht in unserer Natur. Wenn wir verletzt werden, wenn wir Unrecht erfahren, Herr, dann ist die erste Reaktion, wir können es nicht. Jesus, aber du bist einfach anders. Du hast Frieden gebracht, einfach geschlossen. Du hast die Tür geöffnet, Herr, du hast dafür sogar gestorben. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns Menschen hilfst, einfach neu zu definieren, Herr, für uns in unserem Leben, neu uns bewusst zu machen, Herr, dass wir uns selber nur schadet. Und das bitte ich auch einfach für die Leute, die Entscheidungen haben, Herr, Leute, die jetzt einfach auch gerade in den Kriegsgeschehen die Entscheidungen haben. Ich bitte dich einfach, dass du schenkst, dass sie über Frieden nachdenken. Wir bitten, Herr, dass du ihnen ihr Herz öffnest für Frieden, für Gedanken des Friedens, und dass das einfach miteinander ins Gespräch führt.
All das Gesagte und all das für sich Behaltene und im Herz Bewegte schließen wir in das Gebet ein, das Jesus uns gelehrt hat, und stehen dazu auf, wenn das möglich ist. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich danke euch für diese Zeit der Gemeinschaft. Ihr könnt gerne schon mal nach vorne kommen, Band. Und zu dieser Predigtreihe gehört es ja auch, dass wir eine persönliche Challenge euch mit auf den Weg geben wollen, die ihr ausprobieren könnt, wenn ihr wollt, und die euch weiterhelfen soll, das Gehörte auch anzuwenden. Die Challenge für dieses Mal ist: Höre einmal in dich hinein, welche Gefühle und Gedanken zu deinen Widersachern, deinen Gegnern, deinen Feinden sind gerade so in dir. Und wenn du bereit dafür bist, dann bringe all das mal im Gebet vor Gott.
Wer bin ich, dass der König kam und mich empfing? Wirklich frei.
Ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind.
Endlich frei voller Gnade hat er mich erlöst. War ein Sklave der Sünde, doch Jesus starb für mich. Ja, er starb. Geschehen, wenn du sprichst. Alles ist möglich, wenn du hier bist. Nichts bleibt, wie es ist, weil dein Name unser Leben ist. Wunder geschehen, wenn du sprichst. Möglich, wenn du hier bist. Nichts bleibt, wie es ist, weil dein Name unser Leben ist. Wir lieben deinen Namen. Wir lieben deinen Namen. Und wir hören nicht auf.
Namen. Oh, wir lieben deinen Namen. Wir lieben deinen Namen.
Thank you. wenn du bist und bleibst. Heilig, heilig für immer.
Heilig für immer, das ist unser Gott. Und deswegen dürfen wir ein heiliges Leben führen. Und das dürft ihr schon gleich beginnen, wenn ihr draußen einen Kaffee trinkt oder einen Tee und mit den anderen redet. Oder wenn ihr sagt, heute sind mir doch viele Gedanken durch den Kopf gegangen in dieser Predigt. Ich möchte vielleicht nochmal besonders mit jemandem darüber sprechen. Oder wenn ihr sagt, ich möchte vielleicht heute für mich auch nochmal ein persönliches Segensgebet in Anspruch nehmen. Oder mit jemandem für etwas Schwieriges beten oder einfach etwas teilen, dürft ihr gerne auch hier vorne gleich auf Menschen zukommen, die bereit sind dazu. Vielleicht sagt ihr aber auch, ich würde gerne diese spannende Predigt und dieses spannende Thema vertiefen. Und Norbert Vogel lädt euch heute zum vierten und vielleicht erstmal letzten Mal ein zu einem Predigt-Nachgespräch. Auch das ist eine Möglichkeit im Raum vorne um die Ecke mit der Glaswand. Ich wollte das Wort jetzt vermeiden. Genau. Und dann habe ich noch eine kleine Bitte an euch, wenn ihr rausgeht oder vielleicht wenn ihr nach dem Kaffee nochmal wieder reinkommt. Für das Hausteam wäre es sehr hilfreich, wenn heute alle Stühle an die Seiten gestellt werden. Ich habe gerade hier vorne die ersten Reihen, lassen wir mal erst stehen, dass ein bisschen mehr Ruhe bleibt, aber so der Rest könntet ihr euren Stuhl nehmen und einfach an die Seite stellen, damit nächste Woche der Saal Platz hat für das Frühstück. Der Segen wird heute in besonderer Form sein. Die Band singt uns das Lied zu in Jesu Namen. Du darfst es also einfach auch anhören, aber du darfst es auch mitsingen. In diesem Lied heißt es, ich bete für Heilung. Ich bete darum, dass sich Umstände drehen. Ich bete, dass Angst von dir weicht. Ich bete für Durchbruch und ich bete für Wunder. In Jesu Namen. Und das darfst du dir zusingen lassen, aber du darfst es auch mitsingen für dich oder für vielleicht die Menschen, an die du heute Morgen gedacht hast. Wir singen und hören das jetzt. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Und zum Abschluss werde ich dann noch ein ganz kurzes Segenswort sagen.
Ich spreche Jesu Namen dir heute zu, in dem Schmerz und deinen Sorgen bete ich, Gott, wirke du. Ich ruf zu ihm, denn was anderes kann ich nicht. In der Not zum Himmel und bete für dich, ich bete für Heilung, dass sich Umstände drehen, ich bete, dass Angst jetzt von dir weicht, in Jesu Namen, ich bete für Durchbruch, genau jetzt und hier, ich bete für Wunder, die du brauchst,
Glaub es, komm und fang es.
für Heilung, dass sich Umstände drehen. Ich bete, dass Angst jetzt von dir weicht, in Jesu Namen.
Ich bete für Durchbruch, genau jetzt und hier. Ich bete für Wunder, die du brauchst, in Jesu Namen. Ich bete für Erweckung, das Glaube wieder erwacht, das Tod ist neu auferstehen.
Und so seid ihr gesegnet, dass ihr in dieser neuen Woche Gottes Wunder seht, dass ihr seine Kraft erfahrt und mutig seid für jede Situation, für jede Begegnung, in die ihr kommen werdet. So segnen wir euch im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.